Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass das Thema, das wir heute diskutieren, eines der Top-Themen des Wirtschaftsbereichs Logistik im Jahr 2024 sein wird. Und zwar geht's heute um den Verkauf von DB Schenker. Das Thema beschäftigt die Branche jetzt schon seit vielen Wochen. Es wurde auch schon viel über die Situation gesprochen und geschrieben, aber ich glaube, das Gespräch, das ich euch heute präsentieren darf, ist somit das umfangreichste und detaillierteste, was es zum Thema Schenker-Verkauf derzeit gibt. Und das liegt daran, dass wir für die Folge heute einen Gast gewinnen konnten, der die deutsche und internationale Welt der Logistik seit vielen, vielen Jahren beobachtet und versteht wie kein zweiter. Die Rede ist von Professor Peter Klaus. Herr Klaus blickt auf eine sehr lange Karriere in der Logistik zurück. 1964 hat alles mit einer Lehre zum Speditionskaufmann im väterlichen Betrieb Kraftverkehr Klaus, den er später auch führte, begonnen. Nach Studium und Promotion an der Universität Boston und MIT hat Herr Klaus eine lange Karriere als Universitätsprofessor unter anderem an der Universität Erlangen-Nürnberg absolviert und wurde 2009 in die Logistics Hall of Fame aufgenommen für seine Rolle als Vermesser der Logistik. Professor Klaus ist nämlich der Initiator der Studie Top 100 der Logistik. Und deshalb auch der ideale Gast, um mit mir tief in die Thematik DB Schenker-Verkauf einzusteigen. Professor Klaus ist übrigens immer noch sehr aktiv. Voriges Jahr hat er beispielsweise die Studie Profit Monitor zur Profitabilität der Logistik-Dienstleistungswirtschaft in Deutschland veröffentlicht. Dort sind erstmals die veröffentlichten Geschäftsdaten von ca. 750 der größten mittleren Unternehmen systematisch analysiert worden. Die Folgestudie mit Daten der Corona-Krisenjahre soll demnächst folgen. Aber jetzt hört ihr Professor Klaus erstmal zum Thema, wer kauft DB Schenker und warum? Und ich kann schon mal so viel verraten, Professor Klaus nimmt heute kein Blatt vor den Mund. Los geht's. Hallo Herr Professor Klaus, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen, Herr Segendreher.
Herr Klaus, ich freue mich sehr und es ist mir eine große Ehre, dass Sie heute dabei sind im Podcast. Sie wurden mir beschrieben als eine Legende der Logistik. In der Tat sind Sie Mitglied der Logistics Hall of Fame. Dort sind Sie eingezogen als Vermesser der Logistik. Ich habe eben in meiner kleinen Einladung schon erwähnt, wie umfangreich Ihre Karriere in der Logistik bisher verlaufen ist. Aber wenn Sie so zurückblicken, sehen Sie sich gerne in der Rolle als Vermesser der Logistik? Ist das ein Titel, den Sie sehr gerne tragen?
Ich sage nicht nein. Es ist zweifellos der Teil meiner Aktivitäten, der sozusagen die meiste Aufmerksamkeit in den Jahren bekommen hat. Aber ich bin mal so eitel zu sagen, es ist aber nicht meine einzige Aktivität und bin durchaus auch mal so ein bisschen auf der, wie soll ich sagen, theoretischen Ebene. Was ist denn Logistik? Haben wir übrigens in der BVL vor Jahren zusammen mit einigen anderen akademischen Kollegen mal sozusagen eine Definition der Logistik gebildet. Und da arbeite ich auch an dem einen oder anderen Thema, das, wie gesagt, ein bisschen mehr akademisch ist. Und auf der anderen Seite, auch das kann ich sagen, habe ich im Laufe der Jahre doch immer sehr nah an der Praxis versucht zu bleiben und habe auch in vielen Fällen in sehr praxisnahen Projekten mit Unternehmen der Branche, aber übrigens auch der Verladerseite oder der öffentlichen Institutionen, die ein Auge auf die Branche haben, geführt.
Ja, yeah. Und vor allem sind Sie ein unabhängiger Beobachter der Branche. Auch gerade in der Funktion als Vermesser der Logistik haben Sie natürlich viel zu tun gehabt mit den verschiedenen Playern, mit deren Geschäftsmodellen, mit deren Marktanteilen, mit deren strategischen Vorgehen und so weiter. Deswegen eignen Sie sich in idealer Weise für unser heutiges Gespräch. Ich habe es nämlich schon erwähnt, wir wollen heute über den Verkauf von DB Schenker sprechen, der wahrscheinlich das Top-Thema der Logistikbranche des Jahres sein wird. Auch wenn wir am Ende des Jahres zurückgucken, wird das wahrscheinlich eins der Key-Ereignisse gewesen sein. Alle sind sehr, sehr gespannt, dass das Prozedere, der Prozess ist mitten am Laufen. Viel wird spekuliert in Bezug darauf, in welche Hände denn DB Schenker ganz genau geht. Aber bevor wir uns die verschiedenen Wettbewerber dort anschauen, die im Rennen sind, würde ich ganz gerne so einen kleinen Rückblick erstmal starten. Die Bahn hat DB Schenker ja 2002 übernommen, also Schenker damals von der Stinnes AG, hieß damals nicht DB Schenker, also ja. Schenker übernommen 2002. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, die letzten 22 Jahre, wo Schenker in der Hand der Deutschen Bahn war, was lässt sich für eine Bilanz ziehen, sowohl aus Sicht von der Bahn als auch aus Sicht von Schenker? Vielleicht angefangen aus der Sicht der Bahn. Was waren das für 22 Jahre für die Bahn mit Schenker?
So wie ich das beobachtet und hier und da sogar miterlebt habe, ist das schon ein nicht ganz unkompliziertes Verhältnis. Mir fällt da das Schlagwort von der Hassliebe ein, zwischen der Verwaltung eben in Berlin und der in Essen oder in Frankfurt. es war nie ein einfaches Verhältnis und viele Jahre, denke ich, auch war es ein Verhältnis an der langen Leine. Also man besaß Schenker. Schenker hat ja, wenn ich das schon mal so sagen darf, aus meiner Einschätzung, nie absolut brilliert in der Branche als eben, was weiß ich, Profitabilitätssuperstar. Aber es hat ja auch nie sozusagen die ganz großen Krisen oder Probleme durchlebt. Und insofern konnte man das wohl aus der Sicht der Bahnvorstände, letztlich auch ja des Eigentümers, der im Hintergrund steht, der Bundesregierung, konnte man das an der langen Leine laufen lassen. Aber ich komme ja auch nachher noch mal darauf. Eins der ganz großen Probleme war natürlich, dass die Bahn ja seit ewigen Zeiten, darf man sagen, ihrerseits unter großen finanziellen Schwierigkeiten leidet und dass sie eben insofern Schenker hier keinen Eigentümer hatte, der sozusagen leicht zu handhaben war und die Klagen bis heute des Managements, soweit ich das miterleben und auch manchmal im Originalton hören konnte, eben waren: Wir sind da in einer schwierigeren Situation als manche unserer Konkurrenten, die entweder am Aktienmarkt oder eben in den Händen von Unternehmern sind und da leichter und besser und schneller Zugang zu Investitionsmitteln oder auch mal zu unkonventionellen unternehmerischen Aktivitäten hatten. Mhm. Ich glaube, das ist so das Bild, das man zeichnen kann. Wie gesagt, bis dahin, dass es natürlich dann wohl auch mal gelegentlich persönliche Probleme zwischen den obersten Akteuren im Berliner Tower und dem in Essen oder in Frankfurt gab.
Ja, Sie haben eben Schenker als nicht gerade den Profitabilitäts-Superstar beschrieben, aber innerhalb des Bahnkonzerns ist Schenker immer noch das Tafelsilber, oder? Also zumindest haben Sie innerhalb der Konkurrenz innerhalb des Bahnkonzerns ein gutes Bild abgegeben, oder?
Das ist natürlich so und es war natürlich ganz besonders und in extremer Weise in den letzten 2 Jahren, 21, 22, so. Ja, also klar, wenn man das mal so frech sagen darf, unter den Blinden ist der Einäugige der König.
Ja, so kann man es natürlich formulieren. Sie haben es eben schon erwähnt, der Verkauf stand schon länger im Raum und das Timing ist natürlich alles andere als günstig. Denn hätte man beispielsweise, wenn man weiß, dass man Schenker sowieso verkaufen möchte, hätte man sich einen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Na klar, rückblickend ist man immer schlauer, aber die Zeit während der Corona-Phase, als die Gewinne und Umsätze der Logistikdienstleister durch die Decke gingen, hätte man einen wesentlich höheren Verkaufserlös erzielen können mit dem Verkauf von Schenker. Also die Chance wurde offensichtlich verpasst.
Ja, das ist sicher so, dass also vor 2019 es Zeitpunkte gegeben hätte, wo das günstiger sein könnte. Aber ich will das gar nicht so negativ sehen. Auch darüber werden wir ja vielleicht noch ein bisschen sprechen. Ich meine, die Welt, die Investorenwelt, auch innerhalb der Logistikbranche und auch darüber hinaus, da ist ja überall sehr viel Geld. Und gerade in den Taschen einiger der ganz großen Player der Logistikbranche, also denk mal an die Containerlinien, da sind die Taschen übervoll, darf man ja ruhig so leger sagen, aus diesem Sonderboom der letzten 2, 3 Jahre. Und vielleicht ist es sogar so, dass das gar nicht so schlecht ausläuft aus der finanziellen Sicht, ohne dass wir beide wahrscheinlich wissen, ob und wie weit nun da vielleicht ein wirklicher Bieterwettbewerb entsteht. Das kann man ja im Moment noch nicht wirklich übersehen.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wahrscheinlich hätten 2019, auch 2020 die großen Reedereien, die jetzt beispielsweise hier als Bieter mit dabei sind, gar nicht so die tiefen Taschen gehabt oder hätten dieser Situation, in der sie sich damals befunden haben, noch nicht ganz getraut und hätten noch nicht dieses Selbstbewusstsein gehabt, das sie wahrscheinlich heute mit einem Tag bringen. Und in der Tat, ganz andere Player, über die wir auch noch sprechen, die tiefe Taschen aus dem Ölgeschäft haben, sind auch in den letzten Jahren mit hohen Ölpreisen gesegnet worden, haben auch tiefe Taschen. Also in der Tat könnte das beim Verkauf in die Karten spielen. Ne?
Richtig. Aber es gibt auch natürlich Gegenargumente, wenn man das schon jetzt mal sagen darf. Die Logistik war ja eine Branche für viele Jahre, die eben doch als sehr zukunftsvielversprechend im Zusammenhang mit den ständig fortschreitenden Globalisierungsentwicklungen gesehen wurde, mit der eben dem Fortschreiten des Supply Chain-Denkens. Und da gibt es ja nun auch ein paar deutliche Dämpfer aus den sozusagen weltpolitischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen der letzten 2, 3 Jahre. Und wie sich diese Dinge dann gegeneinander auswägen, darüber kann man eben tatsächlich nur vielleicht intelligent, aber letztlich nur spekulieren.
Lassen Sie vielleicht gleich einen Blick auf Schenker werfen und so ein bisschen noch mal rausarbeiten, was überhaupt die Stärken und die Schwächen von dem Konzern sind, so wie er heute 2024 dasteht. Vielleicht angefangen mit den Stärken. Was macht ein Unternehmen wie DB Schenker für diese Bieter attraktiv?
Also ich denke, wenn man ganz weit in die Historie zurückblickt, nicht, Schenker war ja nun mal wirklich eines der ersten Unternehmen, also am Anfang des vorigen Jahrhunderts, das ein weltweites Netz von Büros und Agenturen aufgebaut hat und ja bis heute auch gepflegt und erhalten hat, das im wörtlichsten Sinne zu Hause ist an vielen Teilen der Welt. Und das ist eine Stärke, die nicht zu überschätzen ist. Denn gerade wenn wir in die weniger entwickelten Teile des Globus gucken, wo eben noch immer Korruption, Nähe zur Politik, Verbundenheit mit örtlichen Akteuren eine wichtige Rolle spielt. Und auch das muss man ja sagen, das ist noch heute so im globalen Forwarding-Geschäft, dass diese Dinge wichtig sind. Nicht, da hat Schenker also eine enorme Stärke und auch eine Größe, die ja einfach zu der Handvoll der führenden Akteure der Welt gehört. Und zweitens würde ich sagen, Schenker war, soweit ich das beobachten konnte, und wie gesagt, es reicht ja bis in die 70er Jahre, sogar 60er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück, war traditionell ein Unternehmen, das eigentlich immer sehr dezentral war. Also in meinen jugendlicheren Jahren haben wir ketzerisch gesagt, Schenker ist ein Verbund örtlicher Unternehmen in Deutschland und weltweit, die zufällig den gleichen Namen haben. Irgendwo sitzen da in der Ferne ein paar Buchhalter und Finanzleute. Und später wurde das ein bisschen verfeinert. Ein Wort, das mir immer im Gedächtnis geblieben ist von einem der Vorstände von Schenker. Wir sind ein Unternehmen, das auf der Basis des Prinzips Unternehmer vor Ort organisiert ist und arbeitet. Sprich, also die Lokalfürsten, so wurde es ja dann auch manchmal ein bisschen despektierlich genannt, die haben eine große Rolle gespielt. Und wenn sich das auch deutlich in den letzten 20 Jahren wohl abgeschwächt hat, mein Bild von Schenker ist, dass das immer noch ein Stück weit so ist. Und das hat eben auch viele positive Seiten. Dass also sowas wie Ortsnähe, Vertrautheit, Verladerbeziehungen, die überall viele Jahre sich entwickelt haben und stabil geblieben sind und die man auch nie, soweit ich das überschauen kann, missbraucht hat, das Verladevertrauen, das sind Gewichte, wenn ich das mal so nebenbei als ketzerische Fußnote sagen darf, die heute im Zeitalter von Digitalisierung und KI sehr leicht übersehen werden. Da hat Schenker Stärken, und die eben auch ganz besonders in eben eine doch im Prinzip wohl stabile Personalbasis weltweit, aber auch eben im Heimatland hineinreicht, die man nicht unterschätzen darf in der heutigen Zeit, nicht, Stichwort eben Arbeitskräftemangel und Fluktuation und Volatilität.
Ja, in der Tat. Bei so einem Kauf, was man sich kauft, ist letztlich die Expertise, sind die Geschäftsbeziehungen, sind das Vertrauen, sind die Marke. Es sind keine Schiffe, es sind keine Flugzeuge, es sind wenig LKWs, es sind keine Assets, die gekauft werden, sondern es ist die Expertise, die Sie gerade beschrieben haben.
Es sind die Menschen und es ist das Vertrauen und es ist natürlich viel Know-how. Ja. Nicht Know-how im Sinne von irgendwelchen Hightech-Innovationen, sondern Know-how eben im Sinne, wer sind die Verlader, wie sind die Entscheidungsprozesse, welche Rolle spielt die örtliche Politik und die örtlichen Administratoren. Da ist ja im Logistik, in diesem weltweiten Logistikgeschäft, das ja den größten und doch auch profitabelsten Teil von Schenker darstellt. Aber übrigens, das gilt auch für den Landtransportteil in Europa zu beträchtlichen Anteilen. Was, da bin ich nochmal ein bisschen kritisch, was heute leicht unterschätzt wird bei den Menschen, die eben glauben, nur noch Digitalisierung und nur noch Hightech ist erfolgsentscheidend.
Ja, ich glaube, worauf Sie hinaus wollen, ist, wie schwer sich die junge Generation von digitalen Spediteuren tun. Die denken, dass mit Technologie sozusagen ein Schenker oder ein DHL oder ein Kühn und Nagel in Schatten gestellt werden kann, nur mit einer besseren Technologieplattform, nur um dann rauszufinden, dass unter der Haube sozusagen alle diese, in Anführungszeichen, traditionellen altmodischen Tugenden und Fähigkeiten und Stärken, die Sie gerade beschrieben haben, sich nicht über Nacht herbeizaubern lassen können, egal wie fancy und wie ausgereift die Technologieplattform ist.
Richtig, aber das gilt auch für die Investoren, jetzt meine ich die branchenfremden Investoren, ja, die eben ja doch zum Teil, war ja fast leichtfertig, sehr viel Geld in nicht voll ausgegorene Technologieprojekte stecken, weil sie eben nicht voll verstehen, was da noch alles dazugehört. Ich möchte keinesfalls das Kleinreden, die Bedeutung nicht, das wäre ja falsch. Aber ich möchte eben argumentieren, und das spielt meines Erachtens für die Einschätzung des Wertes einer Firma Schenker eine große Rolle, dass hier noch andere Aspekte der Unternehmensstärke eine Rolle spielen, die manche verstehen, manche wahrscheinlich nicht verstehen.
Ja, Sie haben es eben schon erwähnt, zugleich zählen natürlich Investitionen in Zukunftstechnologien beispielsweise, in Digitalisierung auch enorm viel. Also heutzutage, wenn sich ein Spediteur zurücklehnt und alles nach Schema F und mit Papier und Bleistift und mit Telefon versucht zu lösen, hat auf lange Sicht wahrscheinlich keine Daseinsberechtigung im Markt. Deshalb meine Frage, für Sie natürlich auch von außen betrachtet, aber haben Sie das Gefühl, als wenn Schenker dort in den letzten Jahren die richtigen Weichen gestellt hat und da entsprechend gut vorangekommen ist bei der Digitalisierung beispielsweise?
Das ist schon ein Thema, ja, wo es auch Licht und Schatten gibt, nicht? Wir wissen von einem der großen, sogar in Deutschland ansässigen Wettbewerber, wo buchstäblich Beträge in Milliardengrößenordnung versenkt worden sind. Das hat Schenker jedenfalls, wissen wir nichts darüber, in diesen Dimensionen nicht getan. Also da war die Vorsicht, die gewisse Zurückhaltung, die eben oft auch mit Mangel an Geld und Entscheidungsspielräumen zu tun hat, hat sich da positiv ausgewirkt. Auf der Schattenseite, Schenker gilt natürlich nicht als, ich sprach vorher vom Superstar-Status profitabilitätsmäßig, aber niemand würde Schenker wahrscheinlich als Superstar im Bereich der IT, und da hat es ja auch personelle Veränderungen in den letzten Jahren gegeben, die sicher auch nicht nur wegen zu großen Erfolges stattgefunden haben. Also da gibt's, wie gesagt, gibt's Argumente auf beiden Seiten, und Schenker ist da eben sozusagen ein solider, etwas vielleicht langsam voranschreitender Akteur. Aber ich zugunsten Schenker würde ich auch sagen, man darf die eben da auch nicht ganz unterschätzen. Man hat durchaus Innovation vorangetrieben. Ich hatte gar nicht lange mal Gelegenheit, eines ihrer Kontraktlogistik, ich nenne es mal Labore, einer voll robotisierten Kommissionieranlage. Ich bin noch mal ein bisschen eitel. In den 90er Jahren war Schenker der Pionier im Landverkehr, der in Europa zum ersten Mal das Hub-and-Spoke-System realisiert hat. Da haben wir damals sogar, und vielleicht sogar auch ich persönlich, ein kleines bisschen mitgespielt. Also da gab es und gibt es durchaus auch Dinge, aber sie sind immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz an der Front der Publikation verlaufen, und sie sind sicher auch nicht die ganz großen, spektakulären Dinge, die man mit dem Haus Schenker zuerst verbindet, wie sie halt vielleicht mit einem Amazon oder anderen in der Branche eher verbinden würde.
Also Fazit, es gibt Licht und es gibt Schatten, beides gleichermaßen verteilt, vielleicht ein bisschen mehr Stärken als Schwächen, denn sonst würden die Bewerber nicht Schlange stehen in der Art und Weise, wie sie scheinbar Schlange zu stehen scheinen.
Richtig, ja.
Es waren bis vor kurzem noch 20 Bewerber, jetzt sind es 19, nachdem DHL ausgeschieden ist, darüber kann man gleich noch sprechen, aber vielleicht kurze Frage, es wird ja viel spekuliert über die Bewertung von Schenker, was ein Unternehmen wie Schenker wert sein könnte. Aus Ihrer Erfahrung, wie sollte man vorgehen bei der Bewertung? Wie geht man vor? Was sind Messgrößen, die wichtig sind, wenn man entscheiden will, was für ein Verkaufspreis hier aufgerufen werden sollte?
Naja, zuerst wird man natürlich an die Profis der Finanz- und Merger- und Acquisitions-Welt denken. Und was tun die? Die gucken natürlich die Historie von Kapitaleinsatz und eben Rentabilität an. Und die projizieren das in die Zukunft und bewerten dann eben die Chancen, die eben, sagen wir mal, die großräumige Branche, Logistik und Supply Chain Management bieten, und sozusagen die Qualität, die das Unternehmen einbringt. Ich, bei Schenker wird sicher, könnte ich mir denken, in den internen Verkaufsgesprächen, die sich entspinnen werden, eine Diskussion sein. Naja, wir waren in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so profitabel wie manche unserer in Dänemark oder anderswo ansässigen globalen Wettbewerber. Aber wir hatten eben auch nicht den freien Zugriff auf Kapital, die schnellen Entscheidungswege. Und so wie wir jetzt sozusagen diese Fesseln abgenommen kriegen, dann ist da noch viel Potenzial. Also das könnte sozusagen eine Argumentationslinie sein. Das ist ja sicher der erste Ansatzpunkt für die Profis, sowohl von außerhalb der Branche, die sozusagen Investoren, aber auch innerhalb der Branche. Ich meine, die Kühne Nagels und MSCs und wer immer sich das jetzt angucken wird oder Maersk, die werden natürlich beraten und sind beeinflusst von diesem Denken. Aber da komme ich zurück auf das, was ich vor einer Weile ansprach. Ich denke gerade die Branchenkenner und die Brancheninsider, die werden eben auch diese von mir vorhin angesprochenen weniger sichtbaren Werte, Stabilität eben eines mehrere 10.000 Menschen umfassenden Personalstamms und vielleicht noch wichtiger, ein unglaublich breiter, verwurzelter und im Wesentlichen wohl doch auch stabiler Kundenstamm, nicht, der eben einen Querschnitt durch die weltweite Wirtschaft bietet, wie ihn wahrscheinlich nur wenige andere Unternehmen in dieser, sagen wir, Balance zwischen Europa, Asien, USA und selbst dann den weniger entwickelten, aber ja als immer zukunftsträchtiger erscheinenden anderen Teilen der Welt, Afrika, Südamerika. Da gibt es natürlich kaum ein anderes Unternehmen, höchstens zwei oder drei würden einem da einfallen, die also auf dieser weichen Seite einer Unternehmensbewertung so viel einbringen können, wie das ein Schenker kann.
Ja, was in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz wichtig ist, ist das Verkaufsverfahren selber, was relativ speziell ist, da es sich um ein staatliches Unternehmen handelt und da durch entsprechenden EU-Vorschriften unterworfen ist, in der Art und Weise, wie dieser Verkaufsprozess stattzufinden hat. In der Tat soll eine diskriminierungsfreie Ausschreibung stattfinden, heißt übersetzt, der Höchstbietende bekommt den Zuschlag oder wie ist das zu beurteilen?
Also das steht sicher irgendwo auf dem Papier. Ich werde es nicht glauben, dass das ganz so ist. Dass man natürlich zunächst mal sozusagen die finanziellen Möglichkeiten und die Optionen erstmal alle untersucht. Ich denke, das ist gutes kaufmännisches Handeln und ich würde dem Schenker und dem Eigentümer, dem wir ja durch Steuern auch viel Geld geben müssen, wünschen, dass sie das klug und geschickt tun. Aber wenn es dann ernst wird und machen wir jetzt ein ganz hypothetisches Szenario, nicht? Da steht also irgendein Finanzinvestor, der berühmt dafür ist, dass er anschließend die Unternehmen, wie das dort heißt, filettiert. Ja. Oder wenn es einer ist, können wir doch auch aussprechen, der nun aus dem schwierigen Land China kommt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht die Politik da sozusagen andere Gesichtspunkte ins Spiel bringen wird. Und das gilt natürlich auch ganz besonders auf der Personalseite und sozusagen der Einfluss der Menschen eben und der Politik, der politischen Parteien, die ja hier eine wichtige Rolle spielen, die sich dann eben auch mit Recht, kann man ja sagen, verpflichtet fühlen auf die Mitarbeiterschaft. Und es wird natürlich dann ganz besonders erstmal die heimische Mitarbeiterschaft sein, zu gucken. Also da wird es eine Vermischung geben solcher Gesichtspunkte.
Ja, mit anderen Worten, es ist nicht ganz so diskriminierungsfrei, wie es dargestellt wird, aber das ist okay so und das ist gut so. Das wäre das Fazit.
Und ich denke auch, das traue ich den Politikern dazu, dass man dann auch das argumentieren kann, wenn da eben tatsächlich ein oder zwei exzellente Finanzangebote dastehen, die aber nun ganz deutliche Negativaspekte, die sozusagen aus politischer oder sozialpolitischer Sicht dagegen sprechen, dass man das dann auch vertreten wird und vertreten kann.
Ja, jetzt haben wir vorhin schon erwähnt, es gab ursprünglich 20 Bewerber. Das wurde offiziell mitgeteilt, also die wohl Interesse bekundet haben. Davon ist DHL abgesprungen, sage ich gleich noch was drüber. Aber vielleicht so die erste Frage, können Sie sich vorstellen, dass da auch der ein oder andere, ich sag mal, Tourist oder Trittbrettfahrer dabei ist, der einfach nur mal einen Blick in die Bücher von Schenker werfen will, aber gar kein wirklich berechtigtes Interesse hat. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich auch nur ein theoretischer Mitbewerber wäre, dass ich mir mal einfach mal den Prozess mitmache, habe nicht viel zu verlieren und schaue mir mal an, was da so in den Büchern von Schenker steht. Wahrscheinlich bei jeder Übernahme, bei jeder Akquisition, bei jedem Verkaufsprozess ein Problem, aber wie schauen Sie darauf?
Also das wird nicht sicher so sein. Ja. Aber auch da will ich es wieder ein bisschen einschränken. Ich meine, so ein Prozess auch für die Bieter ist ja aufwendig und kostet viel Zeit und Manpower. Und es ist ja hier anders, als wenn das ein Unternehmen, ich sag mal was, der Hightech-Biotechnologie oder eben der KI wäre. Dieses Know-how ist auch nicht durch den Blick in die Bücher, die man üblicherweise zur Verfügung stellt, wirklich zu erfassen. Insofern würde ich schon eher glauben, dass die meisten, die da einsteigen in den Prozess, das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit tun. Und darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Es wird ja wahrscheinlich auch so sein, dass einige der Bieter, die sozusagen einem als ganz hochwahrscheinlich einfallen, aus zum Beispiel kartellrechtlichen Gründen oder weil eben die möglichen Integrationen von Unternehmen, die in ganz ähnlicher Weise strukturiert sind wie ein Schenker, so ungeheuerlich schwierig werden, dass sie dann sozusagen auf den zweiten oder dritten Blick dann eben doch wieder sagen, nee, das bringt's nicht.
Ja, in der Tat, einer der Player, die das von sich aus schon gleich gesagt haben, ist in der Tat DHL. Da hat DHL-Chef Tobias Meyer vor einer Woche irgendwie ausgestiegen aus dem Geschäft mit der Aussage, er hätte die Übernahme oder die Integration geprüft und zu starke Überlappung mit dem eigenen Speditionsgeschäft festgestellt. Was mich so ein bisschen überrascht hat, weil das hätte ich im Prinzip auch vorher wissen können. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass da große Überlappungen sind. Ist das der wahre Grund oder gibt es vielleicht andere Beweggründe, die im Hintergrund eine Rolle gespielt haben können, dass DHL schon ausgestiegen ist?
Ich glaube wirklich, dass das ein Aspekt ist und natürlich, diese zwei Unternehmen, die sind beide auch in Deutschland zu Hause sind, die kennen sich ja natürlich und da hat es immer wieder mal Personalwechsel in beiden Richtungen gegeben. Aber wahrscheinlich hat man sich eben vielleicht auch zum ersten Mal dann wirklich die Mühe gemacht, mal, ich sag mal, Station für Station, Land für Land abzugleichen und kommt dann eben zu dem Ergebnis. Und da bin ich fast sicher, unter den 19 verblieben wird es eine Reihe geben, wo das dann ähnlich läuft, dass man dann erstmal Zeit investiert, genauer zu studieren, wie könnte man das integrieren und wo könnten da betriebswirtschaftliche Verbesserungen entstehen und dass man dann davon Abstand nimmt nach einiger Zeit, sagt, nein, die Komplexität ist zu groß, die Schwierigkeiten sind zu groß. Ich möchte an der Stelle auch gleich noch einen Punkt nennen, den die Klugen auf der Liste der Interessenten aus der Branche ja nicht vergessen werden. Nämlich die Kunden. Dieser weltweite globale Logistikmarkt, in dem Schenker ja nun ein wichtiger Akteur ist durch das Forwarding-Geschäft, aber auch durch das europäische Landgeschäft. Die mögen es nicht, wenn die Konzentration ihrer Lieferanten, und das sind ja Lieferanten von Logistikdienstleistungen, allzu groß wird, wenn die Marktmacht allzu groß wird. Und während auf der einen Seite der ein oder andere der Interessenten sagen wird und denken wird, naja, ich kann meine Einkaufsmacht gegenüber den Containerlinien, gegenüber den Airlines steigern, wenn ich plötzlich doppelt so großes Volumen habe. Und ich kann auch meine Preismacht gegenüber meinen Verladern steigern, wenn ich eben eine Alternative in meinem Wettbewerb ausgestaltet habe. Aber es wäre naiv zu glauben, dass die großen Kunden das tatenlos mitmachen würden, nicht? Sag mal einfach, wenn jetzt die Kombination hieße Kühne, Nagel und Schenker, dass da große Kunden einfach sagen würden, das wollen wir nicht. Auch wenn wir mit der Leistung zufrieden waren und ordentlich gearbeitet haben, dann fördern wir eben einen Newcomer oder einen, der in der zweiten Liga verstärkt, damit der Wettbewerb erhalten bleibt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und in den Köpfen der klugen Verfolger dieser Gelegenheit wird es auch eine Rolle spielen, nicht? Was hat das für einen Einfluss auf meine eigene Kundenbasis und auch auf die Kundenbasis eines Schenker, für die ich ja nun zunächst mal viel Geld hinlegen muss?
Mhm. Zugleich muss man natürlich auch sagen, dass der Logistikmarkt an sich ja sehr, sehr zersplittet ist. Also es gibt da keinen Marktführer, sehr, sehr viele kleine Teilnehmer, kleine in Anführungszeichen Teilnehmer. Als Beispiel, DB Schenker ist führend im Bereich Straßengüterverkehr, hat dort aber trotzdem nur einen Marktanteil von unter 2%, glaube ich. Das ist also führend und trotzdem nur 2%. Ähnlich sieht es aus bei Luftfracht, ein bisschen höher, aber alles sicher im einstelligen Bereich. Das heißt, so große Konzentrationen werden da auch wahrscheinlich auftreten können.
Also da ist natürlich der Kreativität dann noch der Kartellrechtsanwälte viel Spielraum nicht. Man kann die Zahlen eben so darstellen. Man kann sie aber natürlich auch in kleinere Teilmärkte unterstellen. Ich sage jetzt mal, was die Containerfracht zwischen Asien und Europa. Und dann kommt man natürlich schnell auf andere Marktanteilsfragen. Ja. Und das ist ja auch eines der vielen offenen Dinge, die sich erst im weiteren Prozess herauskristallisieren werden, wie dann da die Kartellbehörden reagieren. Aber mein Punkt von vor 2 Minuten, fast noch kritischer sehe ich die Frage, wie werden die großen Kunden, die großen Verlader dann so etwas aufnehmen, wenn dann eben plötzlich 2 führende Akteure, und da, wie gesagt, da sind ja 3, 4, 5 mögliche Kombinationen zusammengehen. Und meine Vermutung wäre, dass das eben eher einer der Hemmschwellen sein wird, die Fusion eben zwischen den großen, ich sag mal, strukturähnlichen Playern weniger wahrscheinlich macht für mich.
Okay, dann DHL haben wir besprochen. Lass uns mal übergehen Richtung dieser Player, die DB Schenker am ähnlichsten sind. DSV kommt da, der dänische Logistikkonzern kommt da wahrscheinlich als erstes in Gedanken. Einiges an Erfahrung mit Übernahmen. Panalpina aus 2019 für 5 Milliarden gekauft. GIL
erfolgreich
2021. Also einiges an Erfahrung und gutes Geschäft. Also haben auch die finanziellen Möglichkeiten wahrscheinlich für so eine Übernahme. Ja, weitere Gedanken zu DSV.
Also auf meiner ganz privaten Wettliste würden sie ohne Zweifel relativ hoch stehen, weil auch da trotz Panalpina-Übernahme DSV war ja im globalen Forwarding-Geschäft, jedenfalls bis zum Panalpina-Kauf, nicht eine der ganz großen. Durch Panalpina und inzwischen ja noch ein paar Zukäufe sind sie dann haben deutlich aufgerückt. Aber hier ist der Überlappungsgrad sicher noch nicht so hoch, wie er eben zum Beispiel Kühne-Nagel oder auch DHL gewesen wäre. Und wenn man das sozusagen gegeneinander abwägt, dann käme ich zu dem Ergebnis, ja, das ist europäisch, das ist einige der vorhin genannten, sagen wir, Negativaspekte, fällt hier nicht direkt an, sind europäische Freunde, Partner, Mitglieder der gleichen Kultur- und Rechtsgemeinschaft. Ja, da spricht einiges dafür, dass das eine Kombination sein könnte, obwohl auch die nicht triviale Integrationsprobleme aufwerfen würde. Das ist auch klar.
In der Tat, wir haben gerade über diese Integration von Panalpina gesprochen. Die haben Sie, glaube ich, gerade als sehr, sehr erfolgreich beschrieben. Ist erfolgreich, aber hat damals auch zu enormem Arbeitsplatzabbau bei Panalpina geführt. Ne? Ich glaube, irgendwie jeder dritte oder vierte Arbeitnehmer von Panalpina ist damals bei draufgegangen, musste wechseln, musste gehen. Auch hier ist ein, haben wir gerade gesagt, ein großer Overlap, große Überlappung zwischen DSV und DB Schenker. Ist dort dann auch sowas zu erwarten, dass da wirklich so viele Überlappungen herrschen, dass es theoretisch dann zum Arbeitsplätzeabbau kommen könnte, als einer der negativen Nebenaspekte?
Also, ich meine, so hart es klingt, ohne Schmerzen wird es da nicht gehen. Solange es innerhalb der Branche spielende Funktion ist, die Frage wird dann eben sein, was davon in Deutschland, was davon in Österreich, Dänemark, was davon eben in Übersee. Und die werden eben mehr oder weniger groß sein, je nachdem, wie genau die Partner hier aufgestellt sind. Und das ist dann natürlich auch eine Frage der, wie soll ich mal sagen, der Feinfühligkeit und der Klugheit des Übernehmers, nicht, ob er das nun im Crash-Verfahren in einem Jahr durchzieht. Ne? Eine der amerikanischen Firmen, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, ne? Die hat es ein paar Mal brachial gemacht und andere haben eben gesagt, na, geben wir uns da 3 oder 5 Jahre Zeit. Schenker ist ja kein akuter Sanierungsfall. Und lassen wir die eben mal eine Weile auch nebeneinander gehen und dann kann man das sehr viel schmerzärmer durchführen. Ja, also wie gesagt, DSV würde ich sicher als einen der ganz ernstzunehmenden potenziellen Kandidaten sehen, wobei ich versuche ja immer ein bisschen meine Rolle als bestmöglich neutraler Beobachter. Ich meine, auch für DSV ist das ein Kraftakt. Mhm. Sie sind ja immer noch kleiner als Schenker und sie sind sehr schlank, was eine ihrer Stärken ist. Und so eine Übernahme dann zu bewältigen eines Größeren mit eben einigen Altlasten ist schon eine höllische Aufgabe.
Ja, Ja. Kühne und Nagel ist ein weiterer Name, der gerade gefallen ist. Auch Klaus-Michael Kühne hat die finanziellen Möglichkeiten, auch der Konzern steht ganz gut da.
Ja.
Würde auch ganz gut passen. Wie ist Ihre Einschätzung von Kühne und Nagel als Wettbewerber,
ja,
als Bieter?
Also im Hintergrund bahnt sich hier ein Krieg an, aber er ist eigentlich schon im Gange zwischen den, nennen Sie mal, Vorrohren, also den Non-Asset- oder Asset-Light-Unternehmen, zu denen ja zunächst mal Schenker gehört und Kühne Nagel gehört hat, formell immer noch gehört. Aber faktisch ist ja Herr Kühne, wie man weiß, eben auch ein großer Aktionär bei Herbert-Lloyd und ist Aktionär bei Lufthansa. Also ich glaube, das ist ja für jeden, der die Branche ein bisschen kennt, ziemlich klar. Da entspinnt sich ein Kampf zwischen den Unternehmen, die eine Herkunft als Carrier haben. Eben das sind die Herbert-Lloyd und CMA und MSC und Maersk und so weiter. Aber auch eben ein Lufthansa, ein asiatische, nicht NYK, einerseits, die also in das Spielfeld der Forwarder gehen, die ihre größten Kunden waren und sind, und umgekehrt eben die Forwarder, also namentlich Kühne Nagel, die im Moment, wenn auch auf indirekte Weise, nun verstärkt, nicht im Landtransport ist das ja schon recht deutlich bei Kühne Nagel, sagen, wir brauchen auch eine eigene Präsenz und eine massive Basis auf der Carrier-Ebene, Land, Luft und See. So, meine Einschätzung, aber es ist wiederum nur eine ganz persönliche Einschätzung, ist, dass das natürlich für einen Kühne Nagel einerseits eine hochinteressante Sache wäre, zur absoluten Nummer eins in der Welt aufzurücken. Ich meine, im Vorwarter-Geschäft sind sie es ja schon lange in dieser Kombination, aber natürlich auch mit beträchtlichen strategischen Risiken, was das eben dann bezüglich ihren Zugängen zu Carrier-Kapazitäten, die dann keine Freunde und keine frei verfügbaren potenziellen Partner mehr sind, bedeutet und inwieweit es eben den Prozess der Gegenangriffe der Carrier, der ja eben gerade bei CMA, CGM schon sehr fortgeschritten ist, nicht mit dem CEWA-Kauf, inwieweit es diesen Prozess noch befeuert. Ja. Also das ist natürlich eine ganz spannende, ich möchte noch was sagen, spieltheoretische ja, Frage, nicht? Und was da die in den Köpfen der obersten Entscheider sich genau abspielt, das wissen wir wiederum nicht. Und inwieweit da dann eben persönlicher Ehrgeiz, Eitelkeit,
ja, stimmt, auch nicht unterschätzen,
hartes betriebswirtschaftliches Kalkül, sozusagen die Oberhand gewinnen. Und dann auf der Verkäuferseite eben die Fragen, was möchten wir denn, was ist vertretbar aus der Sicht der Schonung der Mitarbeiter? Das sind eben offene Fragen, die können wir wahrscheinlich hier nicht endgültig beantworten. Wir können nur zeigen, wie komplex sie sind.
Aber das macht das Ganze ja auch so spannend. Und dann nochmal zum Thema Arbeitsplätze abbauen, davor Angst haben. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch einer der Beweggründe, warum DHL sich aus dem Rennen verabschiedet hat.
Also bin ich glaube,
so ein Arbeitsplätzeabbau ist, glaube ich, schwer vermittelbar, der da stattfinden müsste bei so einer großen Überlappung hier in Deutschland, deutsche Konzerne.
In Europa würde das ja doch sehr massiv gewesen sein.
Ja. Aber lassen Sie noch einen Blick werfen auf die Carrier, die wir eben ja schon erwähnt haben. Maersk ist vielleicht der nächste große Player, der in Frage kommen könnte, der ein Interesse hat, der auch bekannterweise diese Integrator-Strategie schon seit einiger Zeit verfolgt. Ja, wie schätzen Sie die Chancen von Maersk ein und wie würde ein DB Schenker zu Maersk passen?
Das wäre aus meiner Sicht einer der Kandidaten, den ich hoch auf der Wahrscheinlichkeitsliste sehe. Zum einen, hier ist der Überlappungsgrad, über den wir nun schon ein paar Mal gesprochen haben, mit all seinen Problemen doch deutlich geringer. Mhm. Es würde die Frage auftauchen, wie dann die Neutralität eines Forwarders Schenker in der Zukunft erhalten werden kann. Aber das ist vielleicht ein leichter lösbares Problem. Maersk hat ganz sicher die finanziellen Möglichkeiten. Und ohne dass ich da zu viel behaupte zu wissen, hätte sicher auch die Managementkapazitäten, um so etwas zu handhaben. Also unterm Strich durchaus denkbar. Möglicher Hinderungsgrund, den ich sehe, ist, so ganz problemlos sind ja die letzten 2 Jahre für Maersk nicht gewesen und sind ja generell für die vielen großen, erfolgreichen dänischen Mitspieler im Logistikgeschäft zu gelten. Die sind eben klug und es könnte auch sein, dass die eben nach näherer Betrachtung auch zu dem Schluss kommen, das ist zu viel Komplexität und das ist ein zu großer Schritt. Mhm. Also völlig ausschließen würde ich das auch nicht in diesem Fall. Aber unterm Strich, da gibt es eine ganze Reihe Punkte, die eher positiv sind. finanzielles Potenzial, wahrscheinlich ausreichendes Managementpotenzial, die Abwesenheit einiger der schwergewichtigen Probleme eben. Hier haben wir eben einen Carrier und einen Forwarder, der zusammengeht, wo die Überlappungsgrade nicht so schwerwiegend sind. Und das ist ein Europäer, der eben als sozusagen unproblematisch gilt aus politischer, weltpolitischer Sicht.
Ja.
Also würde ich relativ weit oben sehen bezüglich der Wahrscheinlichkeit, dass das eine Kombination sein könnte, die funktioniert.
Ja, zwei weitere Carrier, die einen ganz großen Appetit zu haben scheinen, was die Integration von Logistikdienstleistungen angeht, das sind MSC und CMA CGM. MSC ja. Vielleicht angefangen, Appetit sowieso, wir haben es gesehen bei der Hala, ja. Aber auch an Glasscoin sind sie dran.
Ja.
Da ist einiges los, die haben große Pläne, haben auch tiefe Taschen, haben gutes Geschäft gemacht in den letzten Jahren.
Ja.
Auch ein sehr guter Kandidat, oder?
Absolut. Die ja, wenn man das mal so ansieht, in dem Wettrennen, wenn wir unterstellen, dass es dieses Wettrennen wirklich gibt, der Carrier, also in die Welt des Supply Chain Managements und des globalen Forwarding hinein, sind die ja eher noch ein bisschen hinterdrein. Nicht? Der französische Wettbewerber hat ja eben da mit CEWA einen Riesenschritt gemacht und JEFCO vorher. Also das könnte dafür sprechen. Und da würden ja die gleichen Argumente gelten, die wir gerade für Maersk schon durchgesprochen haben. Viele Hindernisse sind da nicht gegeben, die ansonsten zu bewältigen wären. Eben die riesigen Verluste durch Integration von Standorten würde es nicht geben. Eben die Besorgnis, dass da fremde Mächte ins Spiel kommen, die man politisch nicht haben will, gibt es nicht. Mhm. Also ja, würde ich durchaus in der Liste der Kandidaten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit sehen.
Es sind schon viele dabei mit erhöhter Wahrscheinlichkeit. Interessant, wie Sie nachher, wenn ich Sie nach der finalen Prognose frage, wer denn das Rennen macht, dann wird es interessant mit den ganzen Playern, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben. Aber CMA, CGM ist ein weiterer Player, haben gerade erst Bolloré übernommen, wahrscheinlich vielleicht eher damit beschäftigt gerade noch. Könnte das ein Beweggrund sein, warum man sich jetzt nicht zu viel auf einmal zutraut oder eher nicht so ein wichtiger Grund?
Ja. Naja, und eben vor Bolloré, das scheint ja der Prozess erst überhaupt anzulaufen, der Integration. Eben CEWA, die ja schon auch einer der weltweiten Akteure, gerade auch in der Kontraktlogistik sind. Aber wie gesagt, die haben eben diese Schritte bereits gemacht. Und auch da habe ich nun keine Einschätzung, wie groß der Hunger und wie groß die Selbsteinschätzung ist, um doch einen sehr, sehr großen Brocken wie Schenker zu schlucken, dass es möglich wäre, dass da keine absoluten Killer-Argumente dagegen sprechen würden, sehe ich auch so. Und ja, die ist definitiv insofern auf der Liste. Aber vielleicht, weil Sie mich nun schon drängen in die Richtung einer Rangordnung, die ich im Grunde natürlich gar nicht wirklich liefern kann, würde ich es ein kleines Stück hinter den vorher genannten setzen, wegen der eben bereits getätigten Schritte.
Ja, macht Sinn. Alle Optionen oder alle Kandidaten, die wir bisher besprochen haben, wären eine europäische Lösung. Das ist ja im Prinzip auch das, was von vielen, die im Prozess sind, bevorzugt wird. Wahrscheinlich auch von der deutschen Bundesregierung eine europäische Lösung ist zu bevorzugen. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass weitere internationale Branchenakteure mit strategischem Interesse einsteigen. Expeditors beispielsweise. Wer kommt da noch in Frage und wie stehen die Chancen von jemandem aus dem US-amerikanischen Bereich beispielsweise, der mit ganz anderen Voraussetzungen und Historien auch dann an so eine Sache rangehen würde?
Ja, also in Amerika wäre, wie gesagt, Expeditors, der eben klassisch im weltweiten globalen Geschäft, aber nicht in den beiden anderen Geschäftsfeldern von Schenker so stark tätig ist und vermutlich auch über Aktienmarkt und Investoren, obwohl er deutlich kleiner ist als Schenker, das hebeln könnte. Also halte ich für möglich. Wenn Sie nach Amerika fragen, der andere Name, der einem da einfällt, ist der Mr. Jacobs, der XPO und GXO und diese Gruppe von Unternehmen gebaut hat und da ja eben enorm aktiv, manche würden sagen aktivistisch da tätig geworden ist und ja wohl ein Mann ist, der im Grunde nicht wirklich aus der Branche, sondern aus der Finanz- und Investorenwelt kommt und den das schon sehr interessieren könnte. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die also mit dabei sein wollen. Wo ich noch ein, zwei Namen sehe, die man nicht vergessen dürfte. Wir haben ja neben der Carrier-Welt, über die wir schon gesprochen haben, noch eine Welt, die aber viele Überlappungen bietet. Das ist eben die Portbetreiber, die Hafenbetreiberwelt, nicht? Und da ist ja eben DP World, also die im Mittleren Osten ja wohl zu Hause sind und finanziert sind, auch ein Unternehmen, das schon durch eine ganze Reihe von Akquisitionen aufgefallen ist und die eben ganz offensichtlich Ehrgeiz und den Willen haben, sich auch tiefer in diese gesamte Welt eben der Logistik von Carrier zu Forwarder und Integratoren zu eben dann Hafenaktivitäten einzubringen. Also die würde ich da als möglichen Kandidaten sehen. Und dann kommen wir natürlich zu den asiatischen. Und ich muss hier nochmal betonen, da ist natürlich auch meine Einschätzung, mein Urteil vorsichtiger zu sehen. Da habe ich eben auch nicht überall die Nähe. Mhm. Aber eben so Unternehmen wie die japanischen NYK Yusen haben wahrscheinlich die Mittel, haben Erfahrung, sind aktiv, ihre Position weltweit auszubauen. Und denen könnte ein Schenker natürlich schon auch gefallen. Und sie hätten wahrscheinlich die Möglichkeiten dazu. Und da gäbe es dann sicher noch ein, zwei, drei andere Namen, für die fast das Gleiche gilt, nicht? Die eben Nippon Express oder ich würde auch die koreanische Hyundai-Gruppe da als Möglichkeit sehen.
Ja, ja, irgendwie müssen wir auf die 20 kommen oder die 19 und am Rennen sind. Das müssen ja eine ganze Reihe.
Ja.
Ganze Reihe.
Ja, da sind ja nun sicher die Finanzinvestoren. Wir wissen ja wohl nicht, wie da das Verhältnis ist. Vielleicht ist mehr als die Hälfte aus der Finanzwelt, aus der Investorenwelt. Da sind ja auch keine Namen bekannt. Wir kennen halt nur die paar ganz großen Namen, die da immer wieder auftauchen.
Ja, und da können sowohl Staatsfonds sein als auch Private Equity Fonds. Ja. Aber vielleicht sollten wir uns mal auf die Diskussion konzentrieren, was diese beiden Szenarien, einmal ein strategischer Investor auf der einen Seite und Finanzinvestor auf der anderen Seite, für Konsequenzen für Schenker hätte. Wir haben es eben jetzt reichlich beschrieben, wenn strategischer Investor reinkommt, dann kann es Überlappung geben, dann muss integriert werden, dann kann es zu Jobverlusten kommen. Ja. Aber letztlich ist man da wahrscheinlich in guten Händen und weiß, dass man es mit Akteuren zu tun hat, die was vom Fach verstehen und die sozusagen sich gut überlegt haben, wie das Ganze hingehen soll. Bei Finanzinvestoren muss das nicht unbedingt der Fall sein. Da kann das finanzielle Interesse einfach nur im Vordergrund stehen und da ist Vorsicht geboten. Und viele dieser Staatsfonds oder auch Private Equity Fonds kommen aus Regionen, wo man vielleicht Bedenken haben könnte, weil Schenker strategische Infrastruktur zu sein scheint und diese ganzen Sachen. Aber vielleicht konzentrieren wir uns auf diese Frage, was mit einem Schenker passiert, wenn ein Finanzinvestor dort einsteigt. Hätte natürlich zur Folge, dass man als Schenker unabhängig bleiben kann. Man kann so weitermachen wie bisher, aber dann müssen natürlich entsprechend auch die Weichen gestellt werden für die Zukunft. Wie sind da Ihre Gedanken auf diese Situation, wenn so ein Finanzinvestor da einsteigt?
Da gibt es eben eine ganze Reihe deutlich positiver Argumente. Das Management selbst von Schenker, das ja irgendwie auch eine Rolle spielt und man wird ja auch nicht gerne haben, dass dann da ein schlagartiger Exodus stattfindet, was bei so einer strategischen Kombination sehr viel leichter passieren kann. Also das würde ja da nicht passieren. Es würde das Versprechen neuen Kapitals, das Schenker ja sich sehr wünscht und auch der Freiheit zu weiterer Expansion in andere Felder, das würde kommen und das würde dafür sprechen und wahrscheinlich auch die Höhe eines finanziellen Angebotes, nicht die Wahrscheinlichkeit, dass solche Investoren aus der Finanzwelt sich da weiter aus dem Fenster lehnen bezüglich des Preises, die schätze ich als relativ hoch ein. Was dagegen spricht, ist eben, ich sag mal, das Image dieser Branche und natürlich auch die Historien anderer Übernahmen durch Finanzinvestoren, dass dann eben doch sehr oft anschließend diese Filetierungs- und wie heißt das deutsche Wort?
Ausschlachtung würde man vielleicht sagen.
Ausschlachtung.
Zerschlagung, Ausschlachtung.
Heuschrecken, ne? Das war das Wort, was man eine Zeit lang in der Presse dass dann eben diese Idee, dann zerlegen wir das in Teile, die einzeln mehr Wert haben und dass dann eben der Unternehmenskern geschädigt oder sogar zerlegt wird. Und das würde dann wahrscheinlich, wenn die Verkäuferseite ernsthaft mit solchen Investoren verhandelt, ein Schlüsselpunkt sein, nicht inwieweit diese Investoren dann Vertrauen vermitteln können und bereit sind, vielleicht auch zuzusichern, dass das nicht passiert oder dass das jedenfalls nicht kurz- und mittelfristig passiert. Das würde aus meiner Sicht dann der Kernpunkt sein, damit so ein Investor zum Zuge kommt.
Ja, aber gesetzt den Fall, Schenker würde in die Hände von einem soliden Finanzinvestor kommen. Welche Zukunftsinvestitionen sind denn dringend notwendig, um tatsächlich das Unternehmen fit zu machen für die Zukunft? Wo drückt es am meisten? Ja. Wo würden Sie als erstes ansetzen?
Also ich denke, das würde ganz besonders in den mehr kapitalintensiven Bereichen eine Rolle spielen und dann auch wirklich Nutzen bringen. Also das ist eben für mich der Landverkehr in Europa. Ist ja doch immerhin ein Drittel oder ja ein gutes Drittel des Gesamtgeschäfts. Da hat Schenker eben mit seinem europäischen Netzwerk für Stückgut und auch Ladungstransporte und ist ja da eben DAXA und DSV auch ganz klar eine der führenden Kräfte. Und da haben die also ganz klar große Nachholbedarfe und würden eben dann Zusagen dieses neuen Eigentümers sicher sehr gerne annehmen, eben in das Terminal-Netzwerk und dessen Modernisierung und Automatisierung und sicher eben auch in IT investieren. Und das Gleiche könnte im eher etwas schwächeren und kleineren Kontraktlogistikbereich von Schenker gelten. Der ist ja deutlich kleiner bei Schenker und hat eben sicher nicht die Marktbedeutung wie die beiden anderen. Wurde wohl ja auch in der Vergangenheit von Schenker immer mehr als, wie soll ich sagen, als Absicherung der Transport- und Forwarding-Geschäfte betrieben, statt als völlig eigenständige Profit-Center. Und also da könnte eben neues Geld und offene Signale für Expansion und Wachstum eben dem Schenker helfen, natürlich zu einem noch größeren und noch stärkeren Akteur zu werden. Nochmal ganz besonders im europäischen Markt, wenn Sie eben mal das äußere Bild von einem Schenker und dann nehme ich mal den Namen DAXA anschauen. Der eine hatte eben wirklich Top-Immobilien, Top-Equipment, ebenfalls einen gut gewachsenen und lange gepflegten Bestand an Know-how und Personal. Und da könnte dann ein Schenker aufholen und das würden die sicher sehr gerne tun. Und wie gesagt, in dem ja von allen ja weiterhin als sehr wachstumsträchtig gesehenen Markt der komplexen Supply-Chain-Lösungen, die eben dann Investitionen oder Verpflichtungen im Immobilienbereich und auch im IT- und Roboterisierungsbereich erfordern, da könnte dann ein Schenker eben viel freier agieren. Das wären sicher starke positive Aspekte, die dann eben abzulegen sind gegen das Risiko. Wie lange ist das Interesse so eines Finanzinvestors und was passiert dann vielleicht doch langfristig, was dann nicht so positiv ist?
Ja, und Herr Klaus, Sie haben es schon vermutet anhand der Kommentare, die ich im Laufe des Gesprächs von mir gegeben habe, dass ich jetzt natürlich auf eine finale Prognose von Ihnen warte. Ich erwarte jetzt, dass Sie mir einmal prophezeien, wer denn nun das Rennen macht. Wer übernimmt Schenker? Das ist ja der Titel unseres Podcasts. Nach all dem, was Sie heute gesagt haben, wem rechnen Sie die höchsten Chancen aus?
Also auf einen oder zwei kann ich und möchte ich mich da nicht festlegen. Aber ich kann mich da fast nur wiederholen. Also ich sehe definitiv große Möglichkeiten, dass DSV oder Maersk, vielleicht ein bisschen vermindert MSC, ganz vorne sein könnten. Ich sehe relativ problematisch den Fall K&N, aber auch den würde ich trotz der schon besprochenen Risiken und Probleme, die da dann entstehen bezüglich des Geschäftsbereichs Global Forwarding, würde ich hoch einschätzen und dann eben ein oder zwei der Finanzinvestoren, da kann ich und will ich auch gar keinen Namen nennen, denen es eben gelingt, glaubwürdig eine langfristige Halteperspektive und Entwicklungsperspektive für Schenker, den Verkäufern, also sprich der DB und der Bundesregierung, die da irgendwo dahinter steht, zu vermitteln. Also das wären meine 4 oder 5 Top-Kandidaten. Ich glaube, es wäre unseriös zu sagen, und der hier ist der allerwahrscheinlichste.
Aber zumindest können wir jetzt mit hoher Sicherheit sagen, dass einer von diesen Kandidaten, den Sie gerade besprochen haben, die Sie vorgestellt haben, dabei sein wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es einer dieser Spieler sein wird und dass nicht noch irgendeine Überraschung kommt. Jemand, der gar nicht auf dem Zettel war, beziehungsweise dass das Ganze doch noch aus irgendeinem Grund nicht zustande kommt, aufgrund von niedrigeren Angeboten oder irgend sowas in der Art, glaube ich, auch auszuschließen, kartellrechtlich, glaube ich, auch überschaubar, die Risiken. Von daher wird es wohl einer der Kandidaten sein, die wir heute besprochen haben. Professor Klaus, vielen Dank für Ihre Gedanken und Ihre Analyse zu diesem Thema. Mir hat sehr gut gefallen, das Gespräch. Schön, dass Sie dabei waren.
Meinerseits und Sie sehen mir nach, dass ich also mich nicht aufraffen konnte, dann sozusagen den einen oder die zwei Namen zu nennen. Aber das wäre einfach nicht so.
Ich habe es fast vermutet, aber ich habe es trotzdem versucht.
Okay.
Professor Klaus, vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
Danke, bis nächstes Mal.
So, das war der BVL-Podcast zum Thema Wer kauft DB Schenker und warum? Mit Professor Peter Klaus. Schön, dass ihr dabei wart. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.